Ich merke gerade, dass ich vorhin nicht die ganze Wahrheit gesagt habe. Bei der Frage danach, was treibt mich so an? Also ich muss sagen, manchmal fragt man sich das ja, warum stehst du früh auf? Warum setzt du dich ins Auto? Warum tust du jenes? Warum machst du dieses? Und ich muss sagen, das, was wir heute miteinander erleben dürfen, das treibt mich an. Dass Menschen zusammenkommen in einem Raum, dass sie zusammen Gott loben, Gott feiern, dass dort Musik ist, dass man dort zusammenkommt und dass Jesus mitten unter ihnen ist. Und mich treibt es echt an, mich zieht es wirklich an, dass es solche Gelegenheiten gibt, dass man zusammenkommen kann, um Jesus zu begegnen. Ich habe vor einiger Zeit mit dem Raphael besprochen, was wir heute Abend eigentlich miteinander bedenken sollten. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das Tradition ist oder nicht, oder vielleicht wird es eine, der Raphael meinte, ach komm, lass uns nochmal die Jahreslosung hernehmen. Die Jahreslosung des Jahres 2023. Ich für mich selber habe gemerkt, diese Jahreslosung ist ja in aller Regel eine Januarlosung. Also vielleicht ist das in Leipzig anders, ich kenne das so. Zum Thema der Jahreslosung wird immer ganz viel so in den ersten anderthalb Wochen des Jahres gemacht und dann verschwindet die irgendwie, um dann am Silvesterabend vielleicht wieder aufzutauchen. Aber warum nicht? Die Jahreslosung zu 2023, die hat eine Geschichte, die will ich euch ganz kurz in groben Zügen erzählen, weil ich einfach glaube, dass es wichtig ist. Und ich muss echt sagen, ihr werdet gleich am Material sehen, dass ich also echt zu tun hatte, mich auf diese Predigt angemessen vorzubereiten. Denn ich brauche dafür drei Flaschen und dieses Material zu erzeugen hat viel Nerven gekostet, aber ich hatte ein bisschen mehr Zeit. Ich will euch gern versuchen, diese Geschichte der Jahreslosung so ein bisschen euch dort mit reinzunehmen, was dort passiert ist, weil die ist wirklich ein bisschen unübersichtlich. Diese Geschichte der Jahreslosung, die beginnt mit einem Mann mit dem schönen Namen Abraham. Abraham ist groß, er ist alt, er ist braun, ein bisschen so, wie man sich so einen Wein vielleicht vorstellt. Ne? Je älter, umso besser. Und das Beste an Abraham ist, er hat eine Frau. Die habe ich mal so mit der Flasche hier gemacht. Ne? Das ist seine Frau, das ist die Sarah, weil die so eng zusammengehören, deswegen haben die auch dieselbe Farbe. Und es ist so, ne? Abraham und Sarah, die wünschen sich etwas ganz Besonderes, nicht nur zu Weihnachten, sondern das ganze Jahr. Sie wünschen sich, dass es ein Kind gibt. Und mit diesem Kind, was die beiden sich wünschen, da verknüpfen sich ganz, ganz tolle Erwartungen, die sie als Eltern haben, logisch, aber vor allem eine Verheißung Gottes. Denn Gott hat dem Abraham gesagt, du wisst, Abraham, dein Sohn, deine Nachkommen, das werden so viele sein, dass man die nicht mehr zählen kann. Nun sind die beiden schon relativ alt und es will und will nicht klappen. Und die haben echt lange, lange Jahre Geduld und warten ab, hey, wie kann das gehen, wie wird das? Und irgendwann hat man den Eindruck, verlieren sie die Geduld, verlieren die Nerven. Was soll man machen, wenn Gott etwas verspricht und man den Eindruck hat, er hält es nicht? Kommen die beiden auf den Gedanken, genauer gesagt, die Sarah kommt auf einen Gedanken, denn sie hat jemanden an ihrer Seite. Das ist eine Frau mit dem schönen Namen Hagar. Hagar ist eine ganz besondere Frau, weil zwischen Hagar und Abraham steht immer die Sarah. Es ist damals so gewesen, dass die Sozialstrukturen ein bisschen anders waren als bei uns. Es ist so gewesen, die Hagar ist die Leibmagd von Sarah. Und jetzt darf Sarah etwas mit ihrer Leibmagd tun, die ist nämlich quasi ihr Eigentum. Und weil das so ist, was mich befremdet, aber was damals überhaupt moralisch kein Problem war, die beiden tauschen die Plätze. Und Sarah sagt, Hagar, du gehst zu meinem Mann und wenn du von ihm schwanger wirst, dann wird das Kind, was du auf die Welt bringst, es wird meins sein. Ich verfüge über dich. Rechtlich zulässig, aber man merkt, die Beteiligten überfordert es damals total. Es passiert genau das, was die Leute vorhaben. Ja? Sarah schickt Hagar zu Abraham. Die beiden schlafen miteinander und jetzt wird die Hagar schwanger. Was passiert? Plötzlich, buchstäblich, steht Hagar, die den Sohn der Verheißung gebären soll, steht zwischen Abraham und Sarah. Mehr noch, die Hagar erhebt sich über Sarah, schaut auf sie herab, lässt sie das spüren, dass sie etwas geschenkt bekommen hat, was ihr verwehrt bleibt. Dann passiert Folgendes. Sarah, die sozusagen zu Abraham geht und sagt, du Abraham, so geht es nicht. Es ist zwar genau das geschehen, was ich wollte und es ist genau das, was wir uns eingebildet haben, aber die behandelt mich nicht gut, die ist doch mein Eigentum, die müsste mir untertan sein und sie ist es nicht. Was sagt Abraham? Weib, kümmer du dich. Und dann ist es also so, dass Abraham, der große Stammvater, der zuständig wäre dafür, der hält sich frei zurück und sagt, mach du mal. Und dann macht Sarah. Was macht sie mit dieser Frau, die sie erst zu ihrem Mann geschickt hat, die von ihrem Mann schwanger ist und die jetzt sich über ihre Chefin, über ihre Herrin erhoben hat? Sie macht ihr das Leben unerträglich. So wie sie vorher von ihr gepiesackt wird, so dreht sie jetzt den Spieß um. Bis zu diesem Moment, wo es Hagar nicht mehr aushält. Und Hagar geht los. Allein zieht sie los, weg von den anderen. Schwanger, in die Einsamkeit, allein auf weiter. Das ist ihr Zustand. Und das ist sozusagen die Unterströmung, das ist der Hintergrund der Geschichte dieses Bibelwortes, was uns für das zu Ende gehende Jahr mitgegeben war. Ich lese euch mal einen kurzen Abschnitt aus dem 1. Mosebuch aus dem 16. Kapitel. Aber der Engel des Herrn fand Hagar bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären. Dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend gehört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein. Seine Hand wird wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn. Und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und nannte den Namen des Herrn, damit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Berit. Mitten in der Einsamkeit, auf dem Weg aus allem zu fliehen, wegzurennen, es hinter sich zu lassen, auf diesem Weg nach Schur, wahrscheinlich die Hagar, auf dem Weg in ihre alte Heimat nach Ägypten, mitten im Nirgendwo, da begegnet ihr an diesem Brunnen Gott selber. Hier ist zwar in dem Abschnitt von dem Engel des Herrn die Rede, aber das hängt damit zusammen, dass die Leute sozusagen im Alten Testament mit Gott direkt keinen Kontakt haben konnten. Aber für sie trotzdem der Engel des Herrn und der Herr selber in eins fallen. Es gehört zusammen. Welche Erfahrung macht Hagar mit diesem Gott? Nicht mehr seinen Namen kennt sie, deswegen gibt sie ihm einen neuen. Aber was ist das Wesentliche, was Hagar mit diesem Gott in Einsamkeit erlebt? Er ist ein Gott, der sieht, der wirklich genau hinguckt. So ist es also das, was ich heute mit euch nochmal entfalten will an diesem letzten Tag des Jahres. Es geht um das Stichwort des Sehens. Es geht darum, was wir sehen, wenn wir denn mal die Augen aufmachen. Ich will euch das versuchen, das noch mit einem anderen Gegenstand so ein bisschen zu erklären. Und ich lasse mal die Hagar dahinter verschwinden. Sehen, was ist. Das wäre so ein erstes Stichwort für mich. Es gibt nur drei, insofern wisst ihr ungefähr, wo wir zwischenzeitlich sind. Erster Punkt, sehen, was ist. Was meine ich damit? Wir könnten jetzt eine Umfrage starten, rausfinden und überlegen, was ist es, was wir hier vor uns haben und sehen. Die meisten von euch werden wahrscheinlich auf den Gedanken kommen, es wird sich wohl um ein Stück Holz handeln. Okay, so kann man das machen. Wenn jemand von euch vielleicht als Tischler arbeitet oder so, ich weiß nicht, haben wir Tischler hier? Leute, die mit Holz arbeiten? Freiwillige vor? Es gibt keine Aufgaben, also Ich selber habe keine Ahnung, ne? Also hier, deswegen arbeite ich mit dem Mund und nicht mit den Händen. Das ist gut für alle Beteiligten so, ne? Ich glaube, wenn ich jetzt jemanden, der Tischler ist, dieses Holz in die Hand stelle und gebe, dann würde er wahrscheinlich sagen können, du Stefan, das ist nicht nur Holz, sondern das ist ein bestimmtes Holz. Das ist, ich glaube, Fichte oder Kiefer? Fichte, glaube ich. Und wahrscheinlich würde derjenige sagen können, du Stefan, das ist Fichte und zwar eine bestimmte Sorte Fichte, die könnten mir vielleicht noch genau sagen sogar, hey, das ist ein Baum, der wird ungefähr so und so alt gewesen sein. Wahrscheinlich würde ja auch jemand erst was erzählen können darüber, welche Schadstellen in dem Holz sind und wie sie dorthin gekommen sind. Alle solche Dinge. Analytischer Blick, dass man sagt, hey, das ist es, womit ich es zu tun habe. Sehr schön. Ich glaube, das gehört dazu, wie Hagar plötzlich merkt, wie Gott sie anguckt. Ein Gott, der sieht. Und dann begegnet Gott und Hagar begegnet sich in der Wüste und Gott, der also hinschaut und guckt, was bei Hagar gerade Phase ist. Was ist denn Hagar? Von meiner Herrin geflohen, so sagt sie. Aber was für eine Geschichte steckt dahinter? Doch wohl, dass er schwanger ist, dass er ausgenutzt worden ist, dass er benutzt worden ist, dass er flüchtig ist, dass er allein ist, dass er wahrscheinlich versucht, wieder nach Hause zu kommen. All das ist genau ihre Situation. Keine sehr schöne Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr Menschen begegnet und sie fragt, wie es ihnen geht. Das ist ja eigentlich so eine klassische Smalltalk-Frage. Manchmal ist es aber so, dass Menschen auf diese Frage mit großer Ehrlichkeit antworten. Dann sagen die wirklich, wie es ihnen geht. Ich habe da manchmal die Erfahrung gemacht, dass ich sage, ach, so genau wollte ich es gar nicht wissen. Dann hast du manchmal den Eindruck, du stichst wie so ein Wespennest rein und dann kommen dort plötzlich Sachen zum Vorschein, ach, wären sie doch lieber verborgen geblieben. Ich merke, dass mich das an vielen Stellen überfordert, wenn ich das Leben von Leuten so präsentiert bekomme, wenn ich mir ausmale, wie ihre Situation gerade ist, wenn ich mir vorstelle, wie es mir gehen würde in ihrer Situation. Ich glaube, so geht es vielen Menschen. Und das führt dazu, dass wir im Grunde genommen vielleicht schon nacheinander fragen, aber trotzdem Probleme damit haben, wenn wir wissen, wie es dem anderen gerade geht. Es überfordert uns. Wir versuchen das an vielen Stellen zu vermeiden. Das ist bei dem lebendigen Gott anders. Das ist einer, der nicht mal danach fragen muss, wie es gerade ist, sondern der das durch und durch sieht. Es ist ihm nicht egal. Und es überfordert ihn auch nicht zu sehen, was ist. Das, was schwierig ist, was angestrengt ist, was konfus ist, was wirr ist, all das weiß er. Er kennt sich damit aus. Er weiß, was es bedeutet, alleingelassen zu sein. Er weiß, was es bedeutet, vertrieben zu sein. Er weiß, was es bedeutet, ausgenutzt zu werden. Er weiß buchstäblich, was es bedeutet, aufs Kreuz gelegt zu werden. Weil der Vater im Himmel genau das weiß, deswegen kann er da hingucken. Vor solchen Geschichten, da schreckt er nicht zurück. Ich weiß nicht, wie dir das heute an diesem Silvesterabend geht. Kann ja sein, dass du ganz aufgeräumt mit dir selber bist. Kann auch sein, dass irgendwo vielleicht in deinem Hinterkopf dieses eine nagende Tierchen sitzt, was dir erzählt, was alles noch nicht fertig ist. Oder dieses große Tierchen in der Nähe deines Herzens, was sich dort so schwer draufsetzt, weil du nicht weißt, wie es werden soll. Vielleicht fühlst du dich gerade verloren in deiner Not, deiner Heimatlosigkeit, deinen unausgegorenen Plänen. Und vielleicht hast du den Eindruck, es interessiert niemanden, weil mir auch keiner helfen kann. Ich darf dir heute weitergeben, was die Zusage aus dem Wort Gottes für das ganze Jahr 2023 gewesen ist und bleibt. Er ist ein Gott, der sieht. Dem es nicht egal ist, wie es gerade bei dir ist, der hinschaut und der es aushält, deine Not zu sehen. Ich will aber einen zweiten Punkt machen. Gott, der sieht, der genau hinguckt, was ist es, was ich vor mir habe. Jemand, der Ahnung hat vom Holz, der würde nicht nur sagen können, was ist es. Er könnte mir wahrscheinlich sogar sagen, was es mal war. Wir sehen ja günstigsten Fall das, was vor Augen ist. Aber was war es denn mal? Wie sah es denn mal aus? Wie ist es denn zu dem geworden, was es jetzt ist? Bei diesem Holzklotz weiß man, es war mal ein Baum. Irgendwann kam jemand mit Säge und oder Axt, kam sozusagen mit Schneidwerkzeug, hat das Ding zugeschnitten, vielleicht ein bisschen angeforst, geschrägt, wie auch immer, vielleicht ein bisschen geschliffen. Es hat so seine Geschichte. Man sieht in diesem Klotz, wenn man Ahnung hat, den Baum, der es mal war. Ich glaube, das ist die zweite Erfahrung, die Hagar in der Begegnung mit Gott macht. Ein Gott, der nicht nur sieht, was ist, sondern ein Gott, der auch sieht, wie es war. Der die Geschichte dazu kennt. Der weiß, wie der Weg dieser Frau gewesen ist, die so wirklich bejammernswert und bemitleidenswert allein in der Wüste ist. Die sozusagen in die Wüste geschickt wird, so möchte man fast sagen. Die Wahrheit ist die, Hagar war stolz. Punkt. An der Stelle merke ich, wie ich mich schwer tue damit, dass Gott so einen durchdringenden Blick hat. Und dass ich das merke, wie das auch mit Blick auf mein eigenes Leben echt mir schwerfällt. Solange ich den Eindruck habe, ich bin jemand, dem es unverschuldet schlecht geht, um den sich keiner kümmert, der so ein bisschen bemitleidenswert ist, ist es so tröstlich, das zu hören, dass es einen Gott im Himmel gibt, der mich sieht und anschaut und der mir in diesem Sinne Ansehen gibt. Aber mal ehrlich, ist das die ganze Geschichte meines Lebens? Ich, der einsam und unverschuldet ausgenutzt in der Wüste sitze? Wahrscheinlich nicht. Alles im Leben hat eine Vorgeschichte. Du hast sie auch. Jeder hier im Raum hat seine Geschichte bis zum heutigen Tag. Und es ist nicht eine davon dabei, die durch und durch eine pure Heldengeschichte ist. Nicht eine. Gott sieht das. Er überblickt es. Und das ist etwas, was mich zunächst total erschreckt. Da gibt es einen, bei dem die Türen meines Giftschrankes sperrangelweit offen stehen und der alles sieht an diesen lebensfeindlichen, lebensbedrohlichen Zutaten, mit denen ich mein Leben anreiche, die andere mir geschenkt, aufgenötigt haben oder die ich immer mehr austeile. Es gibt einen Gott, der das sieht. Ich weiß nicht, ob Hagar in dem Moment der Blick geöffnet wurde für das, welche Aktie sie auch selber an dieser Geschichte hat. Ich habe euch das ja vorhin so ein bisschen versucht zu erklären und deutlich zu machen, diese Vorgeschichte. Es ist ja ein Miteinander der Geschichte. Und da ist Hagar sowohl Betroffene, die hin und her geschubst wird, als auch diejenige, die Schuld auf sich lädt. Solche Geflechte gibt es in jedem Leben, auch in deinem. Vielleicht dieser Schmerz über das Ausbleiben von Gottes Eingreifen. Vielleicht der Unglaube und die Ungeduld, die versucht, Gott auf die Sprünge zu helfen. Vielleicht hast du es schon in deinem Leben so gehandhabt, dass du Menschen wie Dinge behandelt hast. Oder dass du Dinge wie Menschen behandelt hast. Vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben, dass du stolz bist auf etwas, überheblich wirst angesichts von etwas, das gar nicht dein eigener Verdienst ist. Vielleicht kennst du das, dass du jemand bist, der gerne den Mund hält, vor allem dann, wenn es um Unrecht was geschieht geht. Vielleicht bist du jemand, der sich mit dem Missbrauch von Macht auskennt. Nicht als Opfer, sondern als Täter. Vielleicht bist du jemand, der das nur zu gut in seinem Leben eingespurt hat, dass er lieber Menschen aus dem Weg räumt und vertreibt, statt sich mit ihnen auszusöhnen. Als Gott Hagar in der Wüste begegnet, da sieht er das. Der lebendige Gott, der dir heute Abend begegnet, sieht auch das in deinem Leben. Nicht nur was ist, sondern was war. Das erschreckt mich und gleichzeitig weiß ich, dass darin der Schlüssel liegt, wirklich frei zu werden. Denn zur Wahrheit gehört nicht nur das, was ist, sondern das, wie es so geworden ist. Gott ist derjenige, der das überblickt. Aber er sieht noch mehr. Ich will nochmal auf den Holzklotz zurückkommen. Man kann darüber reden, was ist es? Man kann darüber spekulieren oder analysieren, was es mal war. Und man kann darüber nachdenken, was soll es sein? Ich kenne Leute, die begabte Handwerker sind, die sehen so ein Stück Holz und dann sehen die das, was sie daraus machen wollen, förmlich vor ihrem Auge. Und dann müssen sie das nur noch so bilden und dann ist es das wirklich. Ich habe einen Bruder, der ist nicht so der Mundwerker, sondern eher der Handwerker. Der kann sowas. Der sieht Dinge und sieht, was man daraus machen kann. Aus diesem Holzstück, da kann manches werden. Da kann ein Stück Feuerholz draus werden oder ein echtes Schmuckstück. Es kann beides dahin werden. Beides kann man darin sehen, den Heizwert oder den ästhetischen. Und lässt sich beides rausarbeiten. Auch bei Hagar ist es so. Der lebendige Gott begegnet Hagar in der Wüste. Und dann sagt er nicht nur, wie es ist und wie es war, sondern er sagt auch, was sein soll. Das sieht er schon. In seinen Augen ist es schon erfüllt. Da bekommt Hagar einen Segen, wie ihn sonst fast oder wie ihn nur ganz wenige Leute in der Bibel bekommen. Die Großen, Abraham, Isaac und Jakob, sie zählen dazu. Die Hagar ist die einzige Frau, die diesen Vätersegen, dieses, was nach dir kommen wird, deine Nachkommen werden zahlreich sein. Sie ist die einzige Frau, die das im gesamten Alten Testament persönlich zugesprochen bekommt. Hey, ein Gott, der uns sieht, ein Gott, der mich sieht, ist eben nicht nur ein Gott, der weiß, was ist und wie es gekommen ist, sondern der auch sieht, was sein soll. Gott sieht dein Leben mit Perspektive Ewigkeit an. Und aus der Perspektive Ewigkeit, da kann aus deinem Leben werden. Aus deinem Leben kann ein Stück Feuerholz werden. Oder aus deinem Leben kann ein Schmuckstück im Hause Gottes werden. Beides steckt drin. Beides geht. Beides kann sein. Ich frage ganz konkret, was ist deine Idee? Wenn du dein Leben anschauen willst mit den Augen Gottes, was soll daraus werden? Was willst du tun? Willst du Gott in dein Leben hineinreden lassen und es gestalten lassen, damit etwas daraus wird? Wisst ihr, am Ende sind es nicht unsere Konten, sind es nicht unsere geleisteten Stunden im Ehrenamt, sind es nicht unsere, ach was weiß ich. Am Ende ist nur entscheidend in dem Leben, hat es sich von Gott gestalten und bilden lassen. Das ist das Wichtigste. Alles andere, was wir uns gern so gegenseitig vorzeigen, das trägt nichts aus. Ich will deswegen zum Schluss kommen. Ein Gott, der sieht, was ist, der sieht, was war und der sieht, was sein soll. Hagar, die wird aus dieser Begegnung mit diesem Gott heraus, der sie sieht und von dem sie das selber bezeugt, du bist ein Gott, der das alles überblickt, da wird sie zurück zu Sarah gewiesen. Sie soll wieder zurückgehen. Hagar wird zu Jesus, wird zu Sarah gewiesen. Wir werden zu Jesus Christus gewiesen. Dort sollen wir hin. Hagar, die muss zurück zu Sarah, wir müssen hin zu Jesus. Und ich glaube, das kostet. So wie es die Hagar etwas kosten musste, dort zurückzugehen. Zurück zu der, was sie Überwindung kostet. Was sie Vertrauen kostet. Was passiert mit mir, wenn ich dorthin gehe? Was sie einen wahrhaftigen Blick auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Lebens kostet. Genau das kostet uns auch das, wenn wir zu Jesus gehen. Wer zu Jesus geht, der muss wissen, er begibt sich in die Gegenwart, der mich so sieht, wie ich wirklich bin. Nicht, wie ich gern wäre, nicht, wie ich mich gern darstelle, sondern so, wie ich bin. Einen, der weiß, warum ich so geworden bin, wie ich bin. Und der etwas aus meinem Leben machen will. Wer zu Jesus geht, dem wird das zugemutet. Wer zu Jesus geht, dem wird zugemutet, dass er seinen eigenen Stolz überwinden muss. Keiner von uns lernt das gerne, dass er nicht übers Wasser laufen kann. Ist aber nicht schlimm. Eigentlich wissen wir, dass wir das nicht können, aber wir täten es so gern. Oder wir tun zumindest so gern, als könnten wir es. Zu Jesus zu gehen, das erfordert die Überwindung unseres Stolzes und es folgt und es braucht dafür ganz viel Vertrauen. Was macht dieser Gott, was macht dieser Jesus Christus, wenn ich hingehe zu ihm? Ich kann euch sagen, der Vater im Himmel, der wirbt um nicht weniger, als um genau darum. Der Vater im Himmel, der sieht dein Leben, wie es ist, wie es war und wie es sein soll. Und er sagt, jetzt geh zu meinem Sohn Jesus Christus. Geh dorthin, lebe bei ihm und lass dich von ihm verändern. Und deswegen lade ich euch ein. Wenn das ist, worum der Vater im Himmel wirbt, dann darf ich euch heute dazu einladen. Vertraut euch seinem Sohn Jesus Christus an. Geht hin zu ihm, zu dem, der sieht, was war, was ist und was sein soll. Ich möchte gern mit uns beten. Jesus Christus, ich danke dir für deine Einladung. Ich danke dir dafür, dass wir zu dir kommen dürfen. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes, der uns wirklich sieht. Du weißt, wie heute unser Leben aussieht, was es heute ist, mit all der Not, mit dem Elend, mit dem Unfertigen, mit dem Unausgegorenen, mit dem, wo wir an unseren eigenen und noch viel schlimmer an deinen Ansprüchen gescheitert sind. Jesus, du siehst, wie wir uns an mancher Stelle in unserem Leben selber dort hinein manövriert haben. Und trotzdem hast du einen Weg heraus. Dadurch, dass du uns vergibst und nach Hause den Weg zeigst, zum Vater zu kommen. Und jetzt möchte ich dich von ganzem Herzen bitten, hilf, dass wir unser Leben mit Gegenwart, mit Vergangenheit und mit Zukunft dir wirklich anvertrauen. Jesus, morgen beginnt ein neues Kalenderjahr. Lass es wirklich ein neues Jahr werden, wo wir ganze Sachen mit dir machen und wo wir dir nachfolgen. Amen.